Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Caroline Fetscher, Redakteurin beim Tagesspiegel. Guten Tag, Frau Fetscher.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Und auch hier im Studio zu Gast heute die Hörer von Deutschlandfunk Kultur. Es ist Donnerstag, wir haben das offene Studio. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Gleich unser erstes Thema in dieser Mittagsstunde, in der wir ja immer auf die Themen des Tages blicken, sind natürlich die Geschehnisse in Hanau. 9 Tote bei einem Angriff auf 2 Shisha-Bars hat es dort gegeben. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat bestätigt, es handelt sich um eine Tat mit rechtsradikalem Hintergrund. Der Täter danach tot gefunden, der mutmaßliche Täter und seine Mutter. Frau Fetscher, ein schwarzer Tag, oder?
Ja, also ein bezeichnender Tag, da ist etwas im Untergrund der Gesellschaft los, wo auch, wovon uns auch diese Tat wahrscheinlich wieder berichtet.
Das wollen wir analysieren. Was ist los? Berichtet diese Tat über etwas? Was ist das genau in dieser Mittagsstunde? Caroline Fetscher vom Tagesspiegel ist mein Gast in dieser Mittagsstunde und auch die Hörer von Deutschlandfunk Kultur sind heute eingeladen, denn es ist Donnerstag, offenes Studio. Und wenn Sie dabei sein wollen, mal an einem Donnerstag, dann schreiben Sie uns eine Mail an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Unser erstes Thema: 11 Tote in Hanau. Erst wurden 9 Menschen in 2 Shisha-Bars erschossen. Später ist dann der mutmaßliche Täter tot in seiner Wohnung in Hanau aufgefunden worden. Da wurde dann auch eine zweite Leiche entdeckt, seine Mutter mutmaßlich. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen wegen Anhaltspunkten für eine fremdenfeindliche Motivation. Und die ist jetzt auch bestätigt worden vom bayerischen Innenminister, von Herrn Herrmann. Was wissen wir genau darüber? Uns zugeschaltet jetzt aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt, mein Kollege Mischa Erhardt. Herr Erhardt, was sind die genauen neuesten Erkenntnisse? Bayerns Innenminister, ich habe es eben gesagt, sieht einen rechtsradikalen Hintergrund. Wie begründet er das?
Naja, also man hat wohl ein Schreiben auch gefunden, auf das sich da die Innenminister berufen. Hessens Innenminister hat sich ja auch geäußert, Peter Beuth, und hat von einem mutmaßlich rechtsradikalen Hintergrund gesprochen. Die Generalbundesstaatsanwaltschaft, Sie haben das angesprochen, die haben die Ermittlungen an sich gezogen. Und auch das spricht natürlich dann für einen Terrorismusverdacht, den man im rechtsradikalen Milieu verortet. Wir wissen es noch nicht genau, es gibt noch keine offizielle Bestätigung oder Beweise dafür, die jetzt schon offen liegen würden.
Unter den Todesopfern sind nach ersten Erkenntnissen viele Menschen mit Migrationshintergrund?
Das ist richtig, das ist bestätigt. Sie haben es schon angesprochen, es waren 2 Shisha-Bars in Hanau und einem Stadtteil von Hanau-Kesselstadt, die gestern ab 10 Uhr angegriffen wurden von dem Täter. Und da hat er in der einen Bar mehrere Menschen getötet in Hanau in der Innenstadt und ist dann mit seinem Auto offenbar weitergefahren in den Stadtteil Kesselstadt und hat dort in einer weiteren Shisha-Bar Menschen getötet. Und dann hat nach Stand der Erkenntnisse jetzt der mutmaßliche Täter dann offenbar sich und seine Mutter dann zu Hause auch umgebracht oder erschossen, genau.
Erwarten Sie jetzt am Nachmittag den Bundesinnenminister Horst Seehofer und auch die Bundesjustizministerin?
Davon gehe ich fest aus. Wir haben parteiübergreifend schon sehr, sehr viele Reaktionen, auch international. Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, hat sich geäußert und hat Merkel zugesichert, im Kampf für die Werte Europas ihr beizustehen. Wir haben die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sich geäußert hat, und alle äußern natürlich sehr, sehr starke Betroffenheit. Bundespräsident hat sich auch schon geäußert. Also da ist parteiübergreifend sehr, sehr starke Betroffenheit und Anteilnahme natürlich auch für die Opfer und deren Angehörige. Also da können wir fest von ausgehen, dass heute auch noch sich der Bundesinnenminister äußern wird.
Mischa Erhardt, vielen Dank nach Frankfurt. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und Caroline Fetscher, die Frage an Sie. Sie haben das eben schon eben angedeutet, als wir die Sendung begannen. Sie haben so gefragt, was ist los in Deutschland? Was sagt diese Tat, wenn sie denn so gelaufen ist, wie wir es jetzt eben gehört haben, über unser Land aus?
Ja, ich nehme jetzt mal die Fragmente oder Bruchstücke, die wir bisher gehört haben, wo es zum Beispiel darum ging, dass dieser mutmaßliche Täter, Tobias R., Punkt, wird da bisher abgekürzt, zum Beispiel im Internet Nachrichten verbreitet hat, auf seiner Website über Verschwörungstheorien, über die sogenannte Umvolkung, also rassische Durchmischung, die er nicht erduldet, nicht tolerieren kann, zu dem Thema angeblich. Ich kann jetzt nur wiedergeben und ich würde das erstmal auch glauben, dass das so gelesen wurde von den Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Medien. Zu dem Thema, man müsse bestimmte Bevölkerungsgruppen, ausländischstämmige, vernichten, da man sie nicht mehr ausschaffen, also nicht mehr abschieben könne. Damit meint er eventuell oder meinte er, dass Leute bereits einen deutschen Pass haben, obwohl sie türkischer oder arabischer oder sonst wie russischer Herkunft sind. Und wenn man sie loswerden möchte als vermeintliche Mehrheitsbevölkerung, also mit einem rassisch-ethnisch-nationalistischen Konzept, dann kann man das gar nicht, weil die schon Staatsbürger sind. So in etwa reimt sich das zusammen. Das ist ein sehr verworrenes Weltbild, wird ja auch gesagt. Es erinnert allerdings an viele andere Amok-Taten. Ich habe zum Beispiel damals das ganze Manifest von Breivik gelesen in Norwegen, der Täter, der auf der Insel Utøya sehr viel sozialdemokratische Jugendliche ermordet hatte. Ich habe auch das ganze Manifest gelesen von dem Christchurch-Attentäter und noch zwei, drei andere ähnliche, größere solche Stücke von mutmaßlichen oder auch überführten Tätern. Und da passt das alles sehr gut rein. Und diese verschwörungstheoretischen Elemente, die findet man ja nun inzwischen leider auch im Bürgertum teilweise. Ja.
Und Sie meinen, das sozusagen bedingt sich dann, dass das etwas ist, was in der Gesellschaft gedacht wird und das wird dann im Extrem so verwendet, um dann eine solche Tat zu legitimieren?
Ich meine, der Mann ist offensichtlich psychisch ja auch krank zusätzlich. Ja. Er hat seine Mutter aus dem Leben befördert, was wo Psychologen jetzt nicht lange zögern würden zu sagen, dass das auf ganz, ganz ein schwer gestörtes Verhältnis zwischen Mutter und Sohn hindeutet. Aber das sozusagen in dieser Projektion eigener Störungen entwickelt sich ja ganz oft eher so ein politisches Ressentiment oder auch eine politische Paranoia. Paranoia soll ja auch zu seinen Äußerungen im Internet dazugehört haben, dass er sich verfolgt fühlt etc. Das ist sehr typisch. Auch gerade für Amokläufer und auch für politisch motivierte Amokläufer. Und auch für religiös motivierte im Übrigen. Die fühlen sich ja auch verfolgt von Ungläubigen oder irgendjemand. Also das passt eben meistens ganz gut zusammen mit der individuellen Psychopathologie.
Das gut, wenn wir jetzt mal von diesem einzelnen Fall trotzdem weggehen und vielleicht auch so das gesamte Bild betrachten. Charlotte Knobloch hatte es gesagt, es ist der dritte rechtsextreme Mordanschlag in kurzer Zeit in Deutschland. Ja. Wenn es denn, also was jetzt bestätigt zu sein scheint, eben ein rechtsextremer Mordanschlag war.
Was umso mehr eben dafür spricht, zu sagen, dies ist ein Kind unserer Zeit. Also das ist nicht jetzt irgendein ausgefreakter Einzelfall. Genauso wenig wie der Mann in Halle, genauso wenig wie die Täter, die Herrn Lübcke auf dem Gewissen haben, sondern da gibt es eben das, was ich vorhin Unterströmung genannt habe, da gibt es eben eine Akzeptanz, eine zunehmende, gerade solcher paranoider Ressentiments und Deutungsmotive, die weiter eindringt in die Gesellschaft. Und wenn wir jetzt bei der AfD zum Beispiel das Wort Umvolkung haben, also die Fantasie, Bevölkerungsanteile sollten ausgetauscht werden, dann ist das letztlich nur die milde Form von dem, was wir bei dieser Art von Tätern in ganz extremer Weise beobachten.
Wir blicken nach Thüringen. Da nimmt das politische Desaster, man muss es, glaube ich, Desaster nennen, seinen Lauf. Die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht hat es ja abgelehnt, das Land zu führen bis hin zu den Neuwahlen, weil genau ihre Partei, die CDU, nämlich diese schnellen Neuwahlen nicht will. Die will, dass erst ein Haushalt festgeklopft wird und dann frühestens im Herbst neu gewählt wird. Darauf kann man sich insgesamt nicht einigen. Diese verfahrene Lage, Frau Fetscher, die hat ja Auswirkungen auf das, was sonst im Land passiert, was gerade auch in Berlin passiert, auch auf die Bundes-CDU. Und ich habe mich schon gefragt, warum die Bundes-CDU eigentlich jetzt so fixiert ist auf diese Frage, wer wird denn eigentlich unser neuer Vorsitzender, anstatt doch mal darüber nachzudenken, ob es wirklich so unvereinbar ist, mit den Linken zusammenzuarbeiten.
Ja, die haben eben zwei parallele Baustellen aufgemacht, beziehungsweise beide waren eigentlich nicht vorhergesehen. Und die eine ist ja auch durch die andere bedingt, also Annegret Kramp-Karrenbauer ist zurückgetreten, nachdem die Sache in Thüringen passiert war und auch, weil das Management dort so entgleist oder missglückt war.
Vielleicht hätte sie trotzdem gut hätte sie trotzdem sagen können, okay, ist nicht gut gelaufen, ich bleibe jetzt trotzdem erstmal hier und führe dieses Schiff durch diesen kleinen Sturm.
Also es geht ja hier bei dieser Frage der Abgrenzung von rechts und links, die die CDU eben nicht geklärt hat, was Frau Kramp-Karrenbauer ja gesagt hat. Da geht es ja im Hintergrund um etwas, was sich Hufeisentheorie nennt. Das heißt, ein Hufeisen, das hat zwei Enden, rechts und links, und im Grunde sind die aber verbunden. Das heißt, man will als CDU die Mitte sein, also nicht auf dem Hufeisen, sondern außerhalb, und zu beiden die gleiche Distanz haben. Das klingt erstmal so schön. Das Wort dazu nennt sich ja auch Äquidistanz, also gleich weit entfernt von beiden Polen. Und dabei wird eben übersehen, das sagt jetzt auch in der CDU so mancher, dass eigentlich gerade in Thüringen die Linke besonders mittig und die Rechte besonders rechts ist. Also dass man da wirklich auch individuell gucken muss, mit wem arbeitet man zusammen. Mhm. Und wenn Bodo Ramelow, der frühere Ministerpräsident von Thüringen, von 70% der Bevölkerung gemocht wird und für gut befunden und seine Politik so gut befunden wird, dass sogar, ich glaube, Friedrich Merz war das in einer Talkshow, sagte, hat er nicht schlecht gemacht. Und dann fragte ihn der Moderator noch, könnten Sie nicht gut sagen? Und er sagte, naja, so weit muss er jetzt nicht gehen. Mhm. Aber selbst er gibt das zu. Okay. Im Grunde ist das ein ganz bürgerlich vernünftiger Politiker.
Aber es gibt ihn eben diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU. Und wir hören nochmal den Chef der CSU, Markus Söder, was der dazu sagt.
Eine CDU muss sich klar von der Linkspartei abgrenzen, zumal die Linkspartei nach wie vor es nicht schafft, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen, was für viele Menschen in den neuen Ländern nach wie vor ein Schlag ins Gesicht ist. Das ist die klare Abgrenzung, die muss bleiben.
So, also Markus Söder.
Ja, also dazu kann man wirklich nur sagen, Herr Ramelow hat sich Mühe gegeben, das zu erklären, warum er nicht sagen möchte, die DDR war ein Unrechtsstaat. Weil das Wort Unrechtsstaat konnotiert ist mit dem, was Fritz Bauer während der Auschwitz-Prozesse zu Beginn der 60er Jahre über das NS, das nationalsozialistische Regime, gesagt hat. Das wurde als ein Unrechtsstaat benannt von ihm. Und da möchte wiederum, also Bodo Ramelow, und zwar mit einigem Recht, keine direkte Parallele zwischen der DDR und dem NS-Regime ziehen. Also ich würde auch selber sagen,
machen wir die Unrechtsstaat-Debatte an dieser Stelle vielleicht nicht nochmal ganz auf, aber so ist es gut, dass Sie es nochmal gesagt haben. Ich frage mich nur, wer sich die ganze Zeit ins Fäustchen lacht in dieser Diskussion. Das mag die AfD sein.
Oh ja, die lachen sich aber fast immer ins Fäustchen, wenn die größeren bürgerlichen Parteien miteinander im Disput sind, in der Debatte oder auch im Dissens. Das ist sozusagen, das ist ja der Humus, auf dem sie wachsen und gedeihen. Und deswegen versuchen sie ja auch Dissens zu streuen. Das war ja auch das Manöver in Thüringen. Das war ja nichts anderes als ein destruktives, demokratiefeindliches Manöver, um die anderen vorzuführen.
Vielleicht wäre es jetzt eine gute Idee, wenn zum Beispiel Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen sagen würde, also wisst ihr was, ich stehe tatsächlich zur Verfügung. Ich bin bereit, diesen Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, sich ein bisschen offensiver zu zeigen.
Also wäre jedenfalls mein Lieblingskandidat, wenn ich ganz offen sein soll. Aber da springen ja jetzt neue Leute in die Arena, wie Herr Röttgen. Mhm. Und vielleicht ist da so ein manch anderer noch, der auch...
Viele sagen ja, der Beste wäre doch der Herr Spahn, der es machen könnte.
Er ist halt sehr jung, hat noch nie ein Bundesland geführt. Also ich glaube auch von den Prozenten in den Umfragen her, dass es das nicht hergibt. Noch nicht. Vielleicht in 10 Jahren. Vielleicht. Der Mann ist Ende 30.
Ja, vielleicht zeigt sich ja doch auch noch eine Kandidatin am Ende des Tages. Wir sind gespannt. Thüringen und die CDU, das beschäftigt uns jetzt noch ein bisschen. Sie plädieren, Frau Fetscher, in einem Kommentar im Tagesspiegel dafür, die Geschichte mitzudenken, unsere deutsche Geschichte, wenn man auf die Lage der CDU in Thüringen guckt jetzt. Geschichte insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie schreiben, da habe es Kontinuitäten gegeben. Rund 65 hohe Funktionsträger der CDU waren Mitglieder der NSDAP in der Nachkriegszeit dann, die also dann ihre Ämter in der bundesrepublikanischen Demokratie angetreten haben. Warum ist das so wichtig, das noch mal zu betrachten?
Ja, das macht vielleicht doch ein bisschen bescheidener beim Blick auf die eigene, sozusagen diese Äquidistanzrede. Ich muss nach rechts und links gleichen Abstand halten. Man hat damals keine großen Skrupel gehabt, auch mal jemand mit an Bord zu nehmen, von der jetzt sagt, ach, ich bin inzwischen Demokrat und boah, vielleicht noch so ein bisschen wertkonservativ. Überhaupt keine Skrupel. Ich meine, der klassische Sündenfall war Globke, Adenauers Kanzleramtsminister, der die Nürnberger Rassegesetze mitformuliert hatte und über Jahre in Bonn im Kanzleramt saß und eigentlich als Signal gedacht war, auch an die ganzen anderen alten Parteimitglieder und Mitläufer der NSDAP, guckt mal, wir sind bereit, euch zu verzeihen, wenn ihr was könnt, wir nehmen euch an Bord etc. Also da hatte man gar keine Skrupel. Ich sehe auch, dass Historiker das inzwischen anders bewerten als noch früher, wo man das also komplett unmöglich fand. Inzwischen heißt es auch, naja, man konnte auch nicht die Hälfte der Bevölkerung oder drei Viertel einsperren.
Ja.
Man musste sie auch irgendwo integrieren. Woher nimmt man denn Demokraten? Man kann sie nicht backen.
Es gab
man
ja auch das Entnazifizierungsverfahren.
Genau.
Und das hat ja teilweise auch hier und da funktioniert. Auf jeden Fall hat man auch da gemerkt, man kann gar nicht ein ganzes Volk entnazifizieren. Das war sozusagen ein Problem.
Aber es geht nur prozesshaft, langsam, nicht?
Jetzt sagen Sie, muss man die Geschichte trotzdem noch mal aufarbeiten, gerade zum jetzigen Zeitpunkt?
Naja, ich dachte eigentlich eher, das als Hinweis darauf mal zu blicken, um sich zu fragen, wie vernagelt dürfen wir denn heute oder sollten wir sein oder nicht sein? Oder sind wir eigentlich? Das relativiert ja doch manches, und zwar in einem wirklich erhellenden Sinn, nicht im Sinne von einer bagatellisierenden Relativierung, sondern das relativiert ist, wenn wir da drauf gucken, sieh mal einer an, nach 1945, Gründung der Bundesrepublik, haben wir so viele Kompromisse in so vielen Positionen mit so vielen Leuten gemacht, wo das dann zum Teil ja auch erst Jahre später herauskam, wie im Fall Filbinger, im Fall Kiesinger, glaube ich auch, dann tatsächlich auch nochmal zu einem Skandal wurde, aber über Jahre irgendwie ja sind die mitgetragen worden und ging das auch gut.
Aber bedeutet das für die heutige Zeit, dass man eigentlich erwarten darf, dass die Abgrenzung von rechts auf jeden Fall deutlicher stattfindet, härter sein muss als die von links?
Und dass man sich auch dann mal klar machen muss, dass dagegen Bodo Ramelow wirklich also sozusagen eine Ameise neben einem Elefanten ist. Also das überhaupt gar nicht zu vergleichen mit jemand, der die Nürnberger Rassegesetze mitformuliert hat. Es ist im Übrigen ja auch kein Ostmann, sondern ein westlicher, ich glaube aus Hessen stammender Christ.
Der vielfach ja fast als Sozialdemokrat durchgehen kann, hier und da.
Linker Sozialdemokrat, ja.
Gut, aber wenn Sie jetzt die CDU beraten würden, dann würden Sie sagen, also guckt doch nochmal in eure Geschichte. Es hat diese Fälle der Kontinuitäten sogar gegeben und das...
Und das lässt einen ein bisschen bescheidener werden, wenn man so laut ruft, wir dürfen mit denen nicht ins Boot steigen und so weiter. Das sollte einen eher eben noch skeptischer machen gegenüber Teilen der Partei wie der Werteunion, die sozusagen mit einem Fuß schon auf dem Boot der AfD stehen und eher da wirklich den Abstand nehmen lassen und wirklich das politisch bewerten und nicht in dieser Äquidistanztheorie sich sozusagen einfrieren lassen, ja.
US-Präsident Donald Trump holt Richard Grenell aus Berlin nach Washington. Das ist unser nächstes Thema. Herr Grenell soll der geschäftsführende Geheimdienstkoordinator werden in Washington.
Und ist im Moment der amerikanische Botschafter in
Berlin.
Berlin.
Und er hat immer wieder bewiesen, dass er sehr loyal ist, Trump gegenüber. Mhm. Wir hören mal, was er bei Fox News gesagt hat neulich.
I like having a president who's willing to be very tough.
Ja, ich mag einen Präsidenten, der sehr tough ist. Frau Fetscher hebt den Arm und das zum Publikum, denn wir haben heute die Hörer von Deutschlandfunk Kultur hier zu Gast, was uns sehr freut. Ja, Frau Fetscher, aber was meinen Sie denn? Warum hat denn Donald Trump gerade Herrn Grenell jetzt nach Washington geholt? Beziehungsweise bevor wir dahin kommen, vielleicht eher die Frage, warum war der so lange in Berlin? Wollte Trump sicher sein, dass die kritischen Deutschen da eingehegt werden durch einen wie Herrn Grenell?
Eingehegt hat er ja weniger, als dass er wirklich ganz massiv und völlig undiplomatisch provoziert hat. Ihr macht nicht genug für die Verteidigung, ihr müsst mehr ausgeben.
Das meinte ich eigentlich mit einigen, so nach dem Motto, also ich sag euch mal, wie es eigentlich zu sein hat.
Aber man könnte es in beide Richtungen sehen, aber es war halt wirklich provokativ und nicht das, was man erwartet von Diplomaten, die ja meistens so ein bisschen doppelzüngig reden müssen oder so etwas durch die Blume sprechen. Und da war also weder eine Blume noch ein Blumenstrauß, da war einfach nur plain truth aus seiner Sicht, die einfache Wahrheit, die klare Wahrheit. Ja,
Kämpfer für die Sache Trumps.
Kämpfer für die Sache Trumps. Und soweit ich es verstehe, ist er eigentlich ein Public Relations Mann von Hause aus, doch, und ist also kein Jurist, eigentlich gar nicht prädestiniert für diese Geheimdienstkoordination. Mhm. Und da scheint Trump eher Furcht zu haben vor richtig professionellen Leuten. Also die Geheimdienste sind ihm ja ein Dorn im Auge, die können sehr viel rausfinden.
Was ihm eventuell nicht zur Ehre gereicht.
Und haben es auch schon getan, zum Teil in dieser Russland-Investigation.
Richtig. Also was wird die Arbeit von Herrn Grenell sein? Er soll die Arbeit von 17 US-Geheimdiensten koordinieren. Naja, er soll Geheimdienstkoordinator werden. Frage, kann er das? Wir hören mal eine Geheimdienstexpertin, was die bei CNN gesagt hat.
Richard Grenell would be the least qualified person to ever hold that role.
Also er wird die am wenigsten qualifizierte Person sein, die diesen Posten je innehatte.
Und das ist der Grund, warum er den Posten bekommt.
Also, so defizitistisch
sind Sie. Der sitzt dann ganz oben. Das ist dann auch derjenige, der im Zweifelsfall die Pressesprecher instruiert und die Nachricht rausgibt, die die Öffentlichkeit erfahren soll und alle anderen zurückpfeift, die eventuell auch mit der Öffentlichkeit kommunizieren könnten oder wollten. Und dann ist er so eine Art Top-PR-Mensch und versteht von der Sache selbst möglichst wenig.
Ihr letztes Wort in dieser Sache? Also Sie lassen kein gutes Haar an ihm, Sie denken, das ist alles ein...
Naja, man hat sicherlich Qualitäten. Also das sind ja Qualitäten.
Unsere Gäste, die Hörer, sind amüsiert,
beinharter,
Sie vielleicht auch, die
ein ganz
zuhören,
beinharter Konservativer draußen. Und so weiter. Es kann höchstens sein, dass es innerhalb der Nachrichtendienste dann auch einen Aufstand gibt. Also dass die irgendwann sagen, wenn das ihnen zu unprofessionell wird und zu dogmatisch oder ideologisch, dass die dann sagen, unter dem Mann arbeiten wir nicht. Also das ist aber reine Spekulation.
Reine Spekulation.
Ahnung.
Mal gucken, wie es da weitergeht. Eines der Themen ist, dass Boris Johnson also die Idee hat, die BBC, die renommierte traditionelle BBC, in einen Bezahlsender umwandeln zu wollen. Was steht dahinter, Frau Fetscher? Sie haben auch darüber schon einen Kommentar geschrieben im Tagesspiegel. Ja, er attackiert im Grunde eine Säule der britischen Demokratie. Ist das sein tieferer Grund? Was denken Sie?
Ja, also Populisten greifen immer gerne öffentlich-rechtlichen Rundfunk an, weil das unabhängige, investigative, politisch auch neutrale Presse- oder Medienarbeit ist. Das gefällt Populisten gar nicht. Also sie versuchen in der Regel eher, die Sender eben zu privatisieren, wie Sie gerade sagten, oder selber sogar zu kaufen. Ich habe das in Serbien damals im Fall Milosevic erlebt. Der hat schlicht und einfach die Staatsmedien aufgekauft. Dann hat der eine Sohn einen Sender gehabt und die Frau hat dann mitgemischt und so weiter. Die halbe Familie war dabei. Das heißt, man kann natürlich sehr viel besser kontrollieren, wenn seine eigenen, in Briten würde man sagen, Cronies, also seine eigenen Kumpels, Teile davon kaufen könnten oder wenn die Leute bezahlen, sagt ja Boris Johnson mit gewissem Zynismus, dann wollen wir doch mal sehen, was den Leuten das wert ist.
Ich bin schon ein bisschen erstaunt, denn die BBC ist ja wirklich eine Größe in Großbritannien. Mhm. Also, dass er sich da so ranwagt und sagt, naja, das kann man, glaube ich, so machen, dass er da nicht mit Gegenwind rechnet.
Man muss es natürlich differenziert sehen. Er will ja nicht alles auf einen Schlag sofort privatisieren. Ginge gar nicht, würden ja auch Tausende von Leuten dann auf der Straße stehen. Er will von den 61 Sendern, die es nationwide, landesweit in Großbritannien gibt, will er sehr viele sozusagen dicht machen oder anbieten, auf den Markt bringen. Und von den großen internationalen Sendern, das ist BBC World, das gibt es als Radio und Fernsehen, da möchte er reduzieren auf ein oder zwei größere Programme. Aber man muss tatsächlich wissen, was Sie gerade sagen, ist so wichtig. Das ist eine Institution, die über das Nationale weit hinausreicht. Auch über Großbritannien und auch über Europa weit hinausreicht.
Und ja auch eine große Geschichte hat.
Eine ganz große Geschichte hat als ein sozusagen Transportmittel der Demokratie in Zeiten des Zweiten Weltkriegs.
Wir denken an Charles de Gaulle.
Genau, also
Thomas Mann.
Thomas Mann hat dort in den 40er Jahren, also während des Zweiten Weltkriegs, seine Sendung auf Deutsch, deutsche Hörer, produziert, die man hier in Deutschland hören konnte. Ich weiß, dass mein Großvater das gehört hat in Dresden. Heimlich mit runtergelassenen Rollläden haben die Leute das gehört, um die Wahrheit oder bessere Informationen über das zu haben, was in ihrem Land passiert ist. Und Charles de Gaulle hat ab dem Sommer 1940 nach der Besetzung Frankreichs durch die Wehrmacht seine Exilregierung aufgebaut und in London und hat von dort aus vor allem in den frankophonen Ländern Afrikas die Franzosen und Afrikaner dazu aufgerufen sein, den Truppen des Freien Frankreich beizutreten.
Das also ist die BBC.
Das gehört alles zur grandiosen Geschichte der BBC.
Genau. Wenn wir jetzt Boris Johnson, Sie sagen, naja, er ist ein Populist. Insofern greift er zu, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Mitteln, um seine Macht zu zementieren. Aber ist es wirklich so weit? Ich meine, man hört, dass er auch schon manchmal nur noch genehme Journalisten nach 10 Downing Street einlädt. Also, dass er auch da schon sozusagen Maßnahmen ergreift, dass solche, die ihm nicht genehm sind, gar nicht mehr eingeladen werden.
Das macht Donald Trump auch, wobei man auch sagen muss, Helmut Kohl hat dem Spiegel kein Interview mehr gegeben, als er beleidigt war. Das kann bei jedem Politiker mal passieren, dass er einzelne Medien nicht mehr mag, sozusagen. Darf eigentlich nicht passieren, wenn jemand souverän ist und wirklich ja auch ein Vertrauen in die freien Medien und in die freie Presse signalisieren möchte.
Und aber wie sehen Sie Boris Johnson, also als jemanden, der die Pressefreiheit
Manipulator,
einschränken möchte? Oder?
Das ist einfach, ich habe jetzt auch während dieser ganzen Turbulenzen im Unterhaus sehr oft stundenlang BBC angeguckt und das wurde ja alles übertragen. Und als ich in London gewohnt habe, 2-3 Jahre Mitte der 90er, habe ich immer Parliament Television gesehen. Das war klasse. Also da sieht man den ganzen Tag, was im Parlament passiert. Und Boris Johnson ist einfach ein Rhetor. Ich meine, der hat in Oxford Altphilologie studiert. Der kennt seine lateinischen und griechischen Redner. Und da ist es rhetorisch gut, aber inhaltlich ist das so dürftig. Und es ist, wurde ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, das ist einfach im Grunde ein verzogener Eton-Junge, so ein High-Society-Knabe.
Und wenn er sich jetzt tatsächlich gut als ein Eton-Junge mit Machtrausch herausstellen sollte, der die Pressefreiheit einschränken will, kann die EU gar nichts tun. Null Einfluss mehr.
Die EU tut auch in Ungarn nichts, wenn das passiert, wo die Medien bereits zerstückelt wurden. Also wo es eine ganz andere Situation als in London gibt, in Großbritannien, wo es noch der BBC noch gibt, den Guardian, den Independent, die Times und so weiter. Also da ist eigentlich die Presselandschaft noch intakt. Und die EU tut wirklich im Grunde fast nichts, auch im Orban-Land Ungarn.
Worüber wir ja auch in der Sendung schon öfter gesprochen haben und das auch beklagt haben. Ja. Aber immerhin ist es eben noch EU und es ist eigentlich so, dass
wir müssten eigentlich, wir könnten auch vor der ungarischen Botschaft stehen zu Tausenden, wenn uns das wirklich hier interessieren würde. Das tut es vielleicht noch nicht genug.
Aber mag schon sein, dass die BBC, weil Sie haben ja zu Recht gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass die gesamte BBC von einem auf den anderen Tag zum Bezahlsender werden soll, sondern dass also zu viel Demontage auf einmal könnten die Konservativen in Großbritannien vielleicht auch nicht gern ertragen wollen.
Genau, das ist ja bei Konservativen immer so, dass sie zu viel Wechsel oder Änderung auf einmal nicht haben wollen. Das wäre dann vielleicht auch hier in Deutschland, wo es diese Kampagnen gegen öffentlich-rechtliche Sender gibt, auch am Ende so nicht machbar.
Die spektakulär geraubte Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin, das haben wir jetzt in dieser Sendung gar nicht besprochen.
Ja, das klingt irgendwie wie aus Entenhausen, die ganze Geschichte.
Naja, also.
Aber sie ist wahr, ich weiß.
Sie ist wahr und die drei Männer sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ich weiß nicht, zu was inspiriert Sie das?
Also ich denke über den Fetisch dieses Talers nach. Deswegen habe ich auch gerade sozusagen den Comicverweis oder diesen Hinweis auf Entenhausen, auf Donald und Dagobert Duck, wo das Gold so fetischisiert wird und wo sich
aber also in der Vorstellung alle kleinen Goldtaler unterm Kopf
aber in der Vorstellung dieser Jungs, die da jetzt beteiligt waren, muss das wirklich so eine mythische Qualität gehabt haben. So eine riesen Goldmünze
und die wollen sie geschafft. Haben. Bis jetzt ist sie nicht wieder auffindbar.
Und man denkt auch,
wahrscheinlich ist sie gar nicht mehr
existent. Es wird wahrscheinlich ein Drehbuch werden.
Das könnte sein, das könnte sein. Bei der nächsten Berlinale vielleicht zu sehen, die ja heute auch beginnt. Danke Ihnen, dass Sie hier waren, Frau Fetscher.
Gerne.
Und danke auch Ihnen, danke an die Hörer, die hier zugehört haben im offenen Studio. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Das inspiriert uns immer sehr im Gespräch, was dann auch so besprochen wird, wenn die Musiken laufen. Und wie gesagt, wenn Sie dabei sein wollen, mal an einem Donnerstag beim offenen Studio, schreiben Sie uns eine Mail. offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de.